Ja, vielen Dank. Ein Vater unser. Wenn wir das Vater unser mehr beten würden, würde viel schöner auf dieser Welt aussehen. Vater, vergib uns unsere Schuld und gib unser tägliches Brot und so weiter und führe uns nicht in die Versuchung. Das würde uns viel helfen, wenn wir regelmäßig jeden Tag, morgens, mittags, abends, ein Vater unser sprechen würden. Ein kurzes Gebet, das kommt aus dem 18er Gebet von den Juden. Das ist so, wenn du schnell unterwegs bist, dass du ganz schnell beten kannst, also gar nicht lange zu Kapelle oder Kirche oder Synagoge oder einen Tempel rennen musst, sondern einfach, du bist in Not. Dein Name werde geheiligt. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. So, mein Thema heute ist, Gott bringt uns ans Ziel, Lob und Dank. Fortsetzung von gestern, denn gestern hatten wir ein gutes Thema. Gott wird dich tragen und Gott führt uns, Gott leitet uns, Gott ist für uns und ist Gott für uns. Wer und was kann gegen uns sein? Heute geht es mir nicht um einen Lebenszweck. Warum lebe ich da überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist meine Berufung? Darüber will ich heute nicht sprechen, sondern ich möchte ganz besonders über den Abschluss des Lebens sprechen. Wenn ich einmal am Ziel bin, wenn ich gestorben bin, wenn ich Jesus sehe, wie er ist, und der Erste, den ich sehen möchte, wird Jesus sein. Nicht meine Frau, meine Kinder, meine Familie, meine Oma, meine Mutter, mein Vater und was weiß ich. Ich möchte Jesus sehen. Er ist der Erste, der hat mich erlöst, freigekauft. So. Der Sinn des Lebens. Gott bringt uns ans Ziel. Was bin ich nach dem Leben, nachdem das Leben einmal vorbei ist? Was ist der Ausgang, das Ende des Lebens gewesen? Darüber will ich mir heute ein paar Gedanken machen und Gott möge mir helfen, dass ich die richtigen Gedanken auch treffe und finde. Weißt du, dieses treffende Wort ist so wichtig. Dieses Rema, das richtige Wort im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt, auch hier, auch für unser Tag hier, heute ist ein Entscheidungstag für Deutschland, heute ist der Wahltag, Leute gehen an die Urne und die sollen an die Urne gehen. Also wer noch nicht an der Urne war, das hat immer noch Zeit, an die Urne zu gehen. Aber was ist das Ergebnis meines Lebens, wenn ich gelebt habe, wenn ich einmal hier abdanke und wir müssen alle irgendwann mal abdanken, in welche Richtung wird in der Ewigkeit mein Leben weitergehen? Diese Kurve wird ja abwärts gehen oder aufwärts steigen. Wie wird meine Lebenskurve gehen? Wie wird die Richtung meines Lebens sein? Es geht nicht nur um ein erfülltes Leben hier zu gehen. Vielen Christen, vielen Charismatiker und Pfingstler geht es nur, erfülltes Leben zu haben. Genug Geld, viel Schokolade, verstehst du, und viel Happiness und vieles andere mehr. Nein, das ist nicht der Sinn des Lebens. Durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn ich mit Gott gehe, wie geht es mir nachher weiter, wenn ich bei Gott bin? Werde ich nur noch mit der Palme winken oder werde ich auch eine Krone auf dem Kopf haben und werde ich geehrt vom Vater? Es kommt her, ihr Gesegnetes des Herrn. Ihr habt wohlgetan in eurem Leben. Darum geht es mir. Ja, mir geht es auch nicht, dass ich den Willen Gottes tue hier auf dieser Erde. So viele Menschen sind so bedacht, dein Wille geschehe, so wie im Vater unser heißt. Weißt du, sie suchen nur den Willen Gottes hier zu tun. Aber was ist der Wille Gottes danach, wenn ich nicht mehr da bin? Wie geht's weiter? Der Wille Gottes passiert in meinem Leben so oder so. Ob ich aufstehe oder nicht aufstehe. Auch wenn ich im Bett bleibe, der Wille Gottes passiert. Die Sonne geht auf, die Sonne geht wieder unter. Ja. Mir geht es auch nicht hier, ob ich den Leuten gefalle, sondern habe ich mein Ziel erreicht, das Ziel meines Lebens. Gott bringt uns ans Ziel. Wir werden auf Adlersflügel getragen, hier in dieser Welt von Gott behütet und bewahrt. Gott hat uns freien Willen gegeben und ich entscheide, wo ich die Ewigkeit zubringe. Im Himmel gibt es Freiwillige und in der Hölle gibt es Freiwillige. Ja, der Mensch entscheidet sich selbst. Er wählt, wo er dann die Ewigkeit zubringt. Und ich möchte meine Ewigkeit selber wählen und nicht von jemandem bevormunden lassen oder entscheiden. Ja, das Leben geschieht so oder so. Du musst leben. Du musst essen. Du musst arbeiten. Du musst deine Kinder zeugen. Und du musst wieder diese Welt verlassen. Das ist der Sinn des Lebens. Und viele glauben, wenn ich mich treiben lasse, dann sind wir im Willen Gottes. Nein, wenn ich mich so treiben lasse, nimm die Stunden, wie sie kommen. Nein, ich muss mein Leben in der Hand nehmen und mein Leben gestalten, schöpferisch sein, so hat der liebe Gott gewollt. Und mich nicht von Umständen treiben und dann lande ich irgendwo in der Ecke. Meine Tochter hat am Gardasee surfen gelernt oder sie war den ersten Tag dort beim Surfen und plötzlich kommt meine Tochter nicht mehr. Wo ist denn die geblieben? Und dann wurde sie abgetrieben in eine Bucht und wir mussten sie nachher suchen mit Motorboot. Wo steckt unsere Tochter? Weißt du, wir werden von der Strömung, von dem Zeitgeist so abgetrieben, plötzlich sind wir irgendwo in der Bucht und wir kommen nicht mehr raus. Und es ist so wichtig, dass wir nicht abgetrieben werden und hin und her getrieben werden von jeder Lehre, von jeder politischen Meinung und von allen Entwicklungen. So viele Leute am Ende des Lebens, die jammern als Gestrandete oder Schiffsbrüchige oder in Not geratene. So viele Menschen, die klammern sich an Gott als Nothelfer. Für mich ist Gott nicht ein Nothelfer. Für mich ist es mein Freund, mein Vater, mein Daddy. Vater unser, unser Vater, der Vater vom Herrn Jesus Christus ist mein Vater. Und Jesus ist der Erstgeborene und ich gehöre auch zu dieser Clique, zu dem Clan der Erstgeborenen. Gott will uns ans Ziel bringen und nicht nur ein Nothelfer sein. Oh Herr, hilf, bitte hilf, hilf, hilf. Nein, das ist nicht der Sinn des Lebens, dass der liebe Gott uns ständig hilft, als Pannenhelfer oder Rotkreuz oder was weiß ich alles. Gott will uns unser Partner sein, mit dem wir zusammenleben, zusammenarbeiten, und zwar für Zeit und Ewigkeit. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir manche Prüfungen zu bestehen, wir müssen manche Tests überwinden und manches Ungemach. Schau doch die ganzen griechischen Sagen oder die Märchen, da muss der Prinz irgendwo über die sieben Berge, was weiß ich wohin, über die sieben Brücken und dann diese weiße Rose holen oder weiße Blume holen und dann kann er die Prinzessin kriegen. Uns geht es um die Prinzessin, um das ewige Leben, um das ewige Glück. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir also viele Tests bestehen, in aller Liebe. Ja, und da kann ich mich nicht einfach treiben lassen. Wenn ich mich treiben lasse, werde ich am Schluss Treibholz, in aller Liebe. Und will nie das Ziel erreichen, vielleicht so als Flaschenpost irgendwann und irgendwo, dann lande ich, dann findet mich irgendjemand. Nein, Gott hat einen Plan für mein Leben, für dieses Leben. Das ist meine Schule, das ist die Lebensschule, da lerne ich, wie man lebt und wie man sich richtig benimmt und wie man reagiert. Vor allem, wie reagiere ich auf Schwierigkeiten, auf Probleme, auf Handicaps. Und das andere Leben ist das, was ich gelernt habe. Da komme ich mit meinem Diplom, mit meinem Zeugnis und dann habe ich dieses Zeugnis vom lieben Gott. Du hast wohlgetan, mein Knecht. So, ich habe gelernt in meinem Leben, dass ich möchte heute Morgen das weitergeben, was ich gelernt habe. Ein paar extreme Dinge, die mir wichtig erscheinen. Zuerst, ich muss das Ziel kennen. Wo will ich hin? Was will ich eigentlich? Ich bin für den Thron bestimmt und sonst für nichts. Ich bin nicht für die Hölle bestimmt. Ich bin auch nicht für den Himmel bestimmt. Ich bin auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Ewiges Leben haben alle Menschen, ob sie glauben oder nicht glauben. Ich bin für den Thron bestimmt durch die Gnade Gottes. Wir sind der Auserwählte Gottes, so heißt es. Um der Auserwählten Gottes wird der Herr Recht schaffen auf dieser Erde. Gott wird Ordnung bringen. Glaub mir das, reg dich nicht so auf. Bleib nüchtern und normal. Ich muss das Ziel kennen. Ich bin für den Thron bestimmt. Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Das Zweite, ich muss meine Ruder richtig einsetzen, mein Steuerruder richtig einsetzen. In welche Richtung will ich fahren? Und ich muss genau auf den Kurs achten. Und das ist in diesem Leben, muss ich ganz genau auf den Kurs achten. Ein paar Grad, dann gehe ich schon daneben. Dann verfehle ich das Ziel. Es ist so wichtig, sich auf das Ziel zu konzentrieren und das Ziel kennen und richtig rudern. Das Ruder unseres Lebens, das sage ich, was wir hier lernen müssen, das Ruder richtig zu gebrauchen, das ist unsere Zunge. Ja, das ist unsere Zunge, ob belegt oder nicht belegt. Unsere Zunge ist also ein kleines Ding. Der Weg über die Zunge ist kurz, steht in der Bibel. Verstehst? Da kocht die Frau, da serviert das Essen und macht es. Und wie schnell ist es aufgegessen? Und wir sagen manchmal nur Worte. Verstehst? Wenn du etwas sagst, ich bin, sag nie was Negatives danach. Es ist so wichtig, dass du sagst, ich bin. Ich bin Kind Gottes, ich bin ein Geliebter des Herrn. Das ist, deine Zunge steuert dein Leben. Aufgrund deiner Worte, steht nachher in der Bibel, werde ich nachher noch lesen, diesen Vers, wirst du verdammt oder selig gesprochen. Deine Worte sind Mächte. Was wir mit der Zunge bekennen, das rufen wir in Existenz. Und das erleben wir dann, die Erfüllung. Sprich aus, ich bin krank. Dann kannst du dich gleich ins Bett legen und dann gleich Krankenwagen bestellen. Oder ich kann nicht mehr, verstehst du? Oder ich bin leer, ich bin ausgebrannt. Red kein dummes Zeug, Bruder, Schwester. Das ist so wichtig. Rede positiv. Bekenne den Herrn. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Auch wenn ich Angst habe, das schaffe ich. Und das, was du glaubst, das schaffst du auch. Nicht nur, was du glaubst, sondern was du aussprichst. Was du aussprichst. So, was wir mit der Zunge bekennen, über kurz oder lang, werden wir erleben, ob es positiv ist oder negativ, egal was. Der Arme spreche, ich bin reich, steht in der Bibel. das Wort Gottes, das ist nicht meine Erfindung oder von amerikanischen Evangelisten, nein, das ist Gottes Wort. Ich bin reich, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, ich vermag alles. So, und das Negative genauso. Wenn du das Negative aussprichst über deine Familie, da brichst du deiner Familie das Rückgrat. Sprich nie was Negatives über deine Familie, über deinen Chef, über deine Gemeinde, was es auch immer ist, sprich immer positiv, auch wenn sie manches nicht gefällt, auch wenn du manches nicht schlucken kannst, rede positiv. Ja, was wir mit der Zunge bekennen und aussprechen und so weiter, das erleben wir. Unsere Worte sind schöpferisch, denn wir kommen gleich nach dem lieben Gott. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes und was er ausspricht, das passiert. Es werde Licht und plötzlich geht's Licht an. Verstehst du, die Engel arbeiten, die machen Überstunden, das passiert. Gott muss uns die Augen öffnen und ich bete, Heiliger Geist, öffne den Leuten die Augen, dass sie sehen ihre Macht und ihre Ohnmacht. Und so viele Christen sind ohnmächtig, weil sie negativ reden. Ach, der Teufel setzt mir zu. Der Teufel ist nur eine Luftblase, mehr nicht. Ein gefallener Engel, der hat nichts zu sagen mehr auf dieser Welt. Der ist hier nur noch, damit er davongejagt wird eines Tages. Und er wird davongejagt werden. Niemand will mehr mit ihm zu tun haben. Menschen wollen immer das Gute. Das ist das, was die Menschen wollen. Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie dein Heil sehen, dass sie richtig mit dir, Gott, übereinstimmen, bekennen, was sie das Richtige bekennen, dass sie Ja, Ja sagen und Nein, Nein. Und wir haben es in der Hand, auf unserer Zunge, diese paar Buchstaben zu buchstabieren, in allen Sprachen. Ja, Ja, Nein, Nein. Und das geht weiter in unserem Leben so. Bekenne. Unsere Zunge muss benutzt werden. Die ist nicht nur zum Schlecken da oder zum Naschen oder zum Schlucken. Nein, unsere Zunge ist zum Sprechen und zwar richtig zu sprechen. In dem Namen Gottes. So spricht der Herr. Dein Geist, da wo der liebe Gott wohnt, in deinem Herzen, aus der Zirbeldrüse. Ja, du rufst die Dinge ins Dasein. Du rufst auf, du bestellst. Mit der Zunge bestellst du. Ich will. Und immer, du musst immer wieder das bekennen. Nicht nur ich bin, sondern ich will. Ich will. Gott steh mir bei und helfe mir. Und Gott wird dir helfen und dir beistehen. Ich will. Bestelle. Bestelle das. Ich will das. Und dann gibst du deine Stimme ab. Genauso jetzt bei der Wahl. Du gibst deine Stimme ab. Und auch hier in deinem Leben, wo du lebst, du gibst deine Stimme ab. Und das heißt, dass du dementsprechend die Stimme abgibst. Ich bin für Jesus. Ich bin für das ewige Leben. Ja. Ich bin für das, was ich bei Gott höre und sehe, was ich begreife und verstehe. Ich bin für das. Das andere interessiert mich gar nicht. Mit dem anderen gebe ich gar nicht ab. Mit dem anderen diskutiere ich auch gar nicht. Und ich habe eins gelernt, mit Atheisten, mit Ungläubigen, mit Spötter nicht zu diskutieren. Sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, heißt in der Heiligen Schrift. In Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Dieses kleine Stück hat Macht über Leben und Tod, steht im Wort Gottes. Das ist vom Heiligen Geist inspiriert. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel dadurch erreichen. Steht ja in der Bibel so. Und warum du vieles nicht erreicht hast? Du betest nicht. Denn beim Beten muss ich meine Zunge gebrauchen, und zwar laut, nicht nur im Geist, dass ich bete, sondern dass ich auch im Fleisch bete mit meiner Zunge. Und das ist, wie mein Leben gesteuert und gerudert wird. Haben oder nicht haben, sein oder nicht sein, bestimmt meine Zunge in aller Liebe. Nicht der Heilige Geist und nicht die Bibel und nicht der liebe Gott. Meine Zunge bestimmt es. Das ist ja hart, was ich sage. Das passt manchen nicht. Die denken, der liebe Gott macht das alles. Nein, das, was du im Namen Gottes aussprichst, das passiert und das geschieht nicht mehr und nicht weniger. Gott muss uns die Augen und die Ohren öffnen, dass wir seine Stimme hören, dass wir uns nach ihm orientieren und dann den Weg finden, wo es lang geht. Was hier alles passieren muss, was hier nicht passieren muss. Wenn du hier zulässt, die Dinge, die werden passieren. Und deshalb musst du widersprechen. Widersteht dem Teufel fest im Glauben, unterordnet euch zuerst mal Gott und dann widersteht dem fest im Glauben. Nein, rutscht mir den Puckel runter, ich mach nicht mit, mein Erlöser lebt. Das haben die heiligen Menschen gesagt und getan. Es ist so wichtig, dass du den Weg des Heils begreifst. Die Bibel sagt, der Weg ist schmal und die Pforte ist eng und wenige sind es, die diese Pforte finden. Wenige sind es. Wir wollen den Weg finden, mit Gottes Hilfe auch heute Morgen. Gott möge mir helfen, dass wir den Ausweg aus der Hölle finden. Wir sind hier auf dieser Welt, um den Ausweg aus der Hölle zu finden. Wir sind schon in der Hölle. Wir machen die Hölle durch. Probleme, Schwierigkeiten, Schmerzen, Krankheit, Not, Elend, Armut und so weiter. Das ist Hölle für mich. In der Hölle wird es auch nicht schlimmer sein, als was manche Leute hier durchmachen, dass Menschen einem weggeraubt werden, dass man sein Vermögen verliert, dass man seine Gesundheit verliert. Das ist Hölle für mich. Ein Schwuler, der kam zu mir in Stuttgart mal und sagt, Herr Matuta, Sie brauchen über Homosexualität nichts sagen, ich mache schon die Hölle durch. Ja, die Schwulen machen die Hölle durch, Familien machen die Hölle durch. Frag doch die Leute, geh mal durch, und die machen alle die Hölle durch. Frau Merkel, als sie abgedankt hat oder jetzt ja Schluss gemacht hat, wurde in einem Interview gefragt, was wird sie jetzt nach diesen 16 anstrengenden Jahren machen? Ich werde mal 2 Monate schlafen. Verstehst du? Ja, anstrengend. Auch hier, guck mal, die Politiker, die jetzt kandidieren, die haben kein Familienleben. Die müssen morgens um 6 Uhr aufstehen, bis 9 Uhr, 10 Uhr unterwegs sein. Die haben kein Familienleben. Und das ist Hölle, wenn du kein Familienleben hast, keinen Ausgleich hast, keinen Urlaub hast, keine Freizeit hast, wenn du nur getrieben und gejagt wirst. Das ist Hölle. Und deshalb, wir machen die Hölle durch. Und wir müssen jetzt rausfinden aus der Hölle. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz in den Wunden des Lammes Gottes in Jesus Christus. Da ist eine Ruhe vorhanden. Weißt du, wir müssen diese Ruhe begreifen. Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen, Schluss machen, Pause machen, abschalten, umschalten. Das gehört alles zum Leben dazu. Und den Ausweg aus der Hölle zu finden. Und der Ausweg ist Jesus Christus. Halleluja. Das ist der Ausweg aus der Hölle. Wie bringt Gott uns in den Himmel? Na, ist es interessant. Wie bringt uns in den Himmel? Ich muss ein Ziel haben. Ich muss nicht alles schlucken, nicht alles mitmachen. Ich muss nicht überall dabei sein. Ich muss nicht überall meine Nase reinstecken. Ich bin erwählt, um mit Christus zu regieren. Und wenn wir hier nicht lernen zu regieren, werden wir drüben auch nicht regieren. Da werden wir nur noch mit der Palme winken. Verstehst du? Mehr nicht. Wir müssen hier lernen zu überwinden. Hier lernen, die Dinge unter unsere Füße zu kriegen. Das Ziel des Lebens ist nicht nur unsere Rettung, sondern unsere Vollendung, ihr Lieben. Das ist das Ziel meines Lebens. Was du machst, ist es egal. Als die Babylonier den großen Turm da bauten, dort unten in Irak, hat Gott gesagt, ich muss runtersteigen, gucken, was die Leute da unten machen. Die haben einerlei Sprache. Und das hat Gott gesagt, nicht ich. Und was die Leute sich dort vornehmen, das werden sie erreichen. Und darum hat Gott die Sprache verwirrt, dass sie sich nicht mehr richtig unterhalten konnten. Sie konnten es nicht mehr ausführen. Was sie sich vornehmen, das werden sie erreichen. Sie wollen zum Mond kommen, sie kommen auf den Mond. Und noch in diesem Jahrzehnt hat John F. Kennedy gesagt, werden wir auf dem Mond landen. Und wahrscheinlich im nächsten Jahrzehnt werden sie auf dem Mars landen, noch demnächst. Was die Menschen sich vornehmen, das werden sie erreichen. In der Bibel steht es, dass der Mensch das erreicht. Denn in der Bibel heißt es ja, selbst wenn du deine Nester auf die Sterne baust, ich will dich hinunterstürzen. Was die Menschen sich vornehmen, das, was sie aussprechen, was sie proklamieren, deshalb ist es so wichtig, richtig zu proklamieren. Das Ziel unseres Lebens, was ist das? Gott will uns ans Ziel bringen. Die Sprachen wurden verwirrt. Und erst durch Pfingsten, durch den Heiligen Geist, da hören wir die herrlichen Taten Gottes in unserer Muttersprache. Da kann man die großen Taten Gottes proklamieren. Du kannst den Heiligen, die Worte Gottes, das Positive nur richtig bekennen, wenn du den Heiligen Geist hast. Ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Das Ziel unseres Lebens ist unsere Evakuierung, unsere Entrückung, den Himmel zu erreichen, zu Gott zu kommen, dort auf dem Thron nachher mit Christus regieren. So wie die Bibel beschreibt. Die Bibel beschreibt, Jesus kommt wieder auf diese Erde mit seinen 1000 Heiligen oder Tausende von Heiligen, nicht nur mit Engeln, sondern mit den Heiligen, und sie werden mit ihm regieren. Wir sind zum Regieren bestimmt, zum Regieren erwählt. Das ist mein Ziel. Ich möchte mal ein Beamter Gottes werden. Halleluja. Das ist meine Bestimmung und meine Berufung. Ja, für das kämpfe ich, für das arbeite ich. Ich möchte so viel wie möglich Seelen in den Himmel bringen. Und ich möchte das Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes ist zwar in mir inwendig, aber ich möchte bauen in meiner Umgebung und die Hölle plündern und den Himmel füllen, so wie Reinhard Bonnke einmal gesagt hat. Ja, aber viele Christen, die wollen nur eine fromme Hypnose. Aber das reicht mir nicht aus. Nur, Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Verstehst du, und dann auf der Wolke Nummer 7 irgendwo schweben und die Dinge mit einer rosa-rote Brille alle sehen. Das reicht mir nicht aus. Ich möchte klare Augen haben, gutes Gehör haben, gute Sinne haben, dass ich das begreife, was das Reich Gottes ist, was das Reich Gottes will. Und Jesus ist für mich der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat es angefangen bei mir und ich habe gesagt, ja, Herr Jesus, ich habe ihm meine Stimme gegeben, ich habe bei ihm das Kreuzchen gemacht. Jesus, leider gibt es die Partei nicht, aber die gibt es in der Wirklichkeit, in der Ewigkeit, von der Ewigkeit her. Jesus ist der Vollender meines Glaubens. Und dann muss ich überall da durch, die ganzen Stationen, all das, was Jesus durchgemacht hat, muss ich auch durchmachen. Da komme ich nicht vorbei. Wir müssen mit Gottes gewaltiger Hand rechnen in jeder Lebenssituation. Hier hat er mir geholfen. Hier ist er mir beigestanden. Hier hat er mich durchgetragen. Hier hat er eingegriffen. Hier hat er ein Machtwort gesprochen. Ja, dass ich immer erlebe, Gott stand immer ständig hinter mir und um mir und vor mir und unter mir und über mir. Die mächtige Hand Gottes, er hat mich entrissen aus der Gewalt Satans. Ich war der Hölle ausgeliefert. Der hier war der Hölle ausgeliefert. Er hatte Beulen gehabt von der Pest, hat alles verloren gehabt und so weiter. Und dann hat der Herr gesagt, taste seine Seele nicht an. Und dann sagte mein Erlöser, lebt, und als er sich auf den Erlöser besinnt, dann wurde sein Schicksal gewendet, verändert, und er hat alles das Doppelte bekommen. Ohne Gottes Hilfe schaffst du nicht deine Seligkeit. Dass du dort auf dem Thron mal landest, bei Gott landest, in seine Arme landest, das schaffst du nicht. Ohne Gottes Hilfe und ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Der Herr kämpft für unsere Seelen, Brüder und Schwestern. Der Herr kämpft für dich, damit du das Ziel erreichst. Damit du dort ankommst, wo du ankommen solltest. Nicht nur erlöst, aus dem Wasser da, aus der Patsche rausgezogen zu werden. Das ist nicht die Bestimmung meines Lebens. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Ich muss rausgezogen werden, ich muss errettet werden. Aber dann muss ich präpariert werden für den Himmel, wieder sauber geputzt werden, abgeduscht werden, so wie der verlorene Sohn, neu eingekleidet werden, neu aufgenommen werden in der Familie Gottes. Ja, und das ist das Ziel. In der Bibel haben wir eine Geschichte, Jesus erzählt es als eine Geschichte, da beten zwei Leute, weißt du, beten und beten sind zwei Paar Stiefeln. Da betet der Pharisäer, Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Für was alles, was er so leistet, was er so alles macht, was er so alles ist. Und da sitzt der Zöllner unten und er stammelt ein Stoßgebet zu Gott. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann heißt es in der Bibel, der wurde gerechtfertigt, aber der ging nicht gerechtfertigt nach Hause. Und deshalb ist es wichtig, wie kommst du nach Hause als gerechtfertigt? Oder nur, ich danke dir für das, was du dankend ist. Weißt du, danken ist was Schönes und was Gutes und Richtiges, aber du solltest zuerst einmal den ersten Schritt gemacht haben. Gott sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer blieb der alte Fromme weiter, hat sich bei ihm nichts verändert, ist nichts passiert. Wer gerettet werden will, muss zuerst einmal seinen verlorenen Zustand erkennen, Brüder und Schwestern. Das ist so wichtig, dass ich verdorben bin, um Himmels Willen. Keiner sagt, ich hab's gesündigt. Alle möchten gerecht sein. Alle möchten in Ordnung sein. Aber niemand sagt, ich hab's gesündigt. Gott, vergib mir. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, wie der Schächer hier. Ja, du solltest erkennen, dass es dir schlecht geht. Hier in dieser Hölle ist nicht dein Platz, nicht dein Leben, nicht das, was du machen sollst. Und dass wir unrettbar verloren sind. Wir sind verloren. Da ist Hopfen und Malz bei uns verloren. Da ist nichts mehr Gutes an uns. Und erst dann kann ich gerettet werden. Solange du dich noch übers Wasser halten kannst, bist du noch nicht gerettet. Und weißt du, was die Rettungsschwimmer machen müssen, wenn sie einen Ertrinkenden retten? Zuerst geben sie eins ins Genick, schlagen sie ihn bald tot, lähmen sie ihn, damit er sich nicht so abstrampelt, damit sie ihn rausziehen können. Ja, wir wehren uns manchmal, weißt du, von diesem Prozess der Rettung, der Bekehrung. Oh Gott, nicht mit mir, bitte. Fass mich mit Samthandschuh an. Oh, nicht so hart, das tut mir so weh. Ja, nur das rettet uns. Nur das rettet uns, wenn wir unsere Schuld richtig anerkennen. Ich habe gesündigt. Ich bin Gott dankbar für mich, für den Evangelisten. Der hat mir geschrieben, ich soll über meine Sünde nachdenken. Zuerst habe ich gedacht, ich habe keine Sünden. Und dann habe ich mir so ein dünnes Heftchen angelegt. Und dann fing ich an. Und da hat einer einfach nur gesagt, nenne das, was du falsch gemacht hast, was nicht richtig ist, wo du ein schlechtes Gewissen gehabt hast, was nicht funktioniert hat und so weiter. Nenn das Negative über dein Leben. Habe ich ein bisschen angefangen, eine Seite, zwei Seiten. Plötzlich ist das ganze Heft voll geworden. Dann ist noch ein Heft angelegt worden. Jetzt habe ich ein dickeres Heft gekauft. Und damit ich aufschreibe, was ich alles falsch gemacht habe. Und dann nach 3 Wochen Sündenerkenntnis. Und dann, die meisten Leute gehen verloren und werden nicht gerettet, weil sie keine Sündenerkenntnis haben. Ihnen geht kein Licht auf. Die haben ein Brett vorm Kopf. Entschuldigung, das, so ist es. Und dann habe ich dann dem Evangelisten geschrieben, das ist furchtbar, was mit mir ist. Und so weiter, nach dem Neues Testament mir geschickt und dann unterstrichen, lesen Sie da und da. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, was muss ich tun? Und dann habe ich das Heft genommen und habe dann vorgelesen, lieber Gott, ich bin ein Gauner, ich bin ein Lump, ich bin das. An mir wohnt nichts mehr Gutes, als ich so mein Leben richtig angeschaut habe. Und ja, eigentlich, ich wollte ehrlich, ich wollte Gutes machen und ich trotzdem falsch gemacht, indem ich gut das gemacht habe. Und wie oft habe ich gelogen? Mann, verstehst du? Und jeder Mensch lügt mehr, haben Wissenschaftler festgestellt, als 200 Mal am Tag. Und da habe ich alles, plötzlich ist mir alles eingefallen. Wenn du anfängst, über deine Sünde nachzudenken, dann wird dir eine ganze Menge einfallen, was du falsch gemacht hast, wo du nicht auf Gott gehört hast oder auf dein Herz gehört hast oder was weiß ich, auf wen was gehört hast. Und deshalb ist es so wichtig, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In meiner Bibel heißt es, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist Gottes Wille. Die meisten Leute fragen, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist, dass du errettet wirst, dass du in den Himmel kommst, dass du auf dem Thron sitzt, dass du mit Christus regierst, dass du ein Überwinder bist. Das ist der Wille Gottes. Erfahre die Wahrheit über dich selbst. Möchtest du das hören? Die meisten wollen das gar nicht. Die haben Angst, wenn sie die Wahrheit erfahren. Als ich zum ersten Mal in eine Pfingstgemeinde reinkam, weißt du, du kennst Pfingstgemeinde gar nicht, das ist nur alles nur Namenspfingstler. Die echten Pfingstler, ich kam in eine Gemeinde, da standen die Propheten auf und die ging rauf und runter und dann geweint, sagt, bei dir ist das und bei dir ist das und bei dir ist das noch und so weiter, du bist noch nicht geheiligt. Ich habe mich gebückt, damit ja mich nicht erwischt, verstehst? Damit sie halt bei mir vorbeigeht. Ja, aber es erwischt doch einen immer, wenn der Heilige Geist redet, egal in welchem, weißt du, in welchem Gottesdienst, in welcher Form es geschieht, der Heilige Geist spricht zu uns, der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Das ist das Schöne dabei an der Geschichte vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat bei mir so viel aufgedeckt, Sündenerkenntnis, und ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Weg der Sündenerkenntnis gegangen bin. Dann bin ich gerettet und ich weiß, wovon ich gerettet bin und was ich erfahren habe. Erfahre die ganze Situation über dein Leben, was Gott will. Und da erfährst du, wenn du wirklich anfängst zu meditieren und nachzudenken, nicht nur dich entleeren, mehr und mehr und mehr dich entleeren, bis du gar nichts bist und irgendwo im Nirvana landest. Nein, erfahre die Wahrheit über dein Leben, über die Situation in dieser Welt, über den inneren Zustand deiner Seele, wie versaut und vermurkst die Seele ist, wie sie ja manipuliert wurde, fremdbestimmt wurde in der Schule, dein Rückgrat gebrochen wurde, das und jenes und so weiter. Und du siehst plötzlich die Welt mit ganz anderen Augen, die Politik mit ganz anderen Augen, die Religion mit ganz anderen Augen, das ganze Kirchenspiel, verstehst du, was da alles passiert? Ich wollte in die Kirche gehen und mein Freund nimmt mich in die Kirche mit und dann steht er sich hin und macht die Augen zu und dann wacht er auf und dann setzt er sich hin. Ich bin auch mit ihm aufgestanden, auch die Hände gefaltet und auch Augen geschlossen, und als er dann sich hingesetzt hat, setze ich auch mich hin. Am Schluss, als wir nach Hause gingen, habe ich gefragt, ja, was hast du denn gemacht? Ich habe bis 10 gezählt. Verstehst? Das war Gebet, bis 10 zählen. Mag sein vielleicht, die 10 Gebote. Ja, aber du siehst, was da alles passiert. Wir sind in die Grube gefallen. Wir können nichts dafür, dass wir da ja in so Fallgrube Satans gefallen sind. Aber wir können selber nicht mehr rauskrabbeln. Wenn ein Tier in so Fallgrube gefallen ist, dem Fallensteller kommt selbst nicht raus, wird es gefangen. So, und uns rettet nur die Hand Gottes. Ich kann mich nicht selbst an meinem Schopf erlösen. Ich brauche eine mächtige Hand, die mich hochhebt. Ein Bagger womöglich, ein Kran. Und das mich rauszieht aus der Grube. Ja, und dann, er wirft mir das Seil zu und ich muss das Seil ergreifen und mich an dem Seil festhalten, um Gottes Willen, nicht loslassen, jetzt geht's um mein Leben. Und das ist Errettung. Er muss dich am Seil festhalten, du musst an Angebot Gottes dich festhalten, das hat der Herr für mich versprochen und daran halte ich und daran bleibe ich. Wisse, dass Gott uns rechtfertigt, dass er Gott uns auserwählt hat, dass er für uns streitet. Ich muss da nicht mehr machen. Er zieht dann das Seil nach oben aus dem Brunnen oder aus dem Loch. Er zieht das Seil hoch. Er verteidigt uns. Du musst dich, nachdem du errettet worden bist, dich nicht mehr verteidigen. Da kommt der Teufel und er erzählt dir alle möglichen Legenden und Märchen. Ja, du bist gar kein Christ. Du bist kein Kind Gottes. Du bist das nicht und du bist das nicht. Und du kannst sagen, ich bin gerettet. Ich bin ein Heiliger. Auch wenn ich in einer sündigen Welt bin und noch in der Jauche bis zum Hals stecke, ich bin gerettet, ich bin ja von Gott erwählt, von dieser Welt, noch ehe geboren wurde. Und wenn er für uns spricht, wenn Gott für uns streitet, wer kann gegen Gott angehen? Der Teufel auf jeden Fall nicht, der kann uns nicht verdammen. Es ist Gott, der dich und mich rechtfertigt, ihr Lieben. Und der Teufel muss gehen, sobald der liebe Gott für mich aufsteht und die Position für mich ergreift. Wenn Gott für mich streitet, dann muss der Teufel schweigen. Ich denke nur an die Kinder Israel. Wie einst Pharao. Der Pharao wollte die Kinder Israel nicht aus Ägypten gehen lassen. Der Teufel will dich nicht aus der Welt, aus der Hölle gehen lassen. Du bist Flüchtling für ihn. Aber Gott will dich rausführen in die Freiheit der Kinder Gottes. Und wenn Gott für dich streitet, dann kriegt der Pharao Prügel 10-mal. Ja, 10 verschiedene Plagen. Und alle anderen müssen schweigen. Die haben keinen Grund, dich anzuklagen. Halleluja. Niemand kann dich anklagen, wenn Gott dich rettet, wenn Gott für dich streitet. Und deshalb lass Gott für dich arbeiten. Er soll dein Rechtsanwalt sein. Der Teufel ist nur der Verkläger der Brüder. Auch der Teufel muss schweigen, der hat keine Argumente mehr. Was will er sagen, wenn Gott sagt, ich habe den gerechtfertigt, ich habe für den alles bezahlt und bei uns wird die Rechnung nur einmal bezahlt? Mein Sohn Jesus Christus hat alles gebüßt, der muss nicht mehr büßen. Der hat einen Stellvertreter und, wo habe ich denn das hier? Hier ist die Quittung, es ist alles bezahlt. Und weißt du, es ist so wichtig, der Teufel hat nicht die Quittung. Der weiß, dass du gesündigt hast, der dich in Sünde verführt, aber du hast die Quittung von Golgatha, deine Schuld ist bezahlt, ist alles quitt, du bist in Ordnung mit Gott und Gott bringt dich ans Ziel, Halleluja. Er bringt dich ans Ziel, dass du aus dem Knast wieder rauskommst, dass jede Anklage zunichte gemacht wird, niedergeschlagen wird, nennt man sowas in der Fachsprache. Dass du freigesprochen wirst von jeder Verdammnis, egal was es ist, von allem Negativen. Deshalb, du solltest nichts mehr Negatives in deinem Leben bekennen, in dem Augenblick, wo du von Jesus freigesprochen worden bist. Deine Erlösung ist Gottes Sache. Nicht deine Sache, nicht die Sache des Pastors, nicht die Sache der Gemeinde, nicht die Sache der Politik, von niemandem. Es ist Gottes Sache. Du darfst hier stille, ruhig und gelassen sein, so wie die Kinder Israel. Und Gott hat gesagt, setzt euch mal hin. Ihr sollt stille sein. Ich werde für euch streiten. Das Wunder der Brotvermehrung passierte auch nur, als ihr anständig gesessen sind, 50-50 so im Quadrat. Wenn Gott für dich streitet, müssen alle schweigen. Die Sünde hatte uns schuldig gemacht, verurteilt und von Gott getrennt. Das hat die Sünde gemacht. Das hat die Sünde uns in die Hölle gebracht. Aber der Tod Jesu Christi in unserem Namen, an unserer Stelle als Stellvertreter, Gott hat uns versöhnt. Ich habe Frieden. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Die Strafe ist gesühnt. Die Rechnung ist bezahlt. Ich kann heimgehen. Und das ist so wichtig, dass du in Frieden nach Hause gehen kannst. Ich will zu meinem Vater gehen und so weiter. Das ist alles schon quitt, alles in Ordnung. Der Vater hat schon alles vergessen. Wenn das Blut Jesu über deinem Leben ist, muss dieser Würgeengel, der Teufel, vorbeigehen. Die Katastrophe vorbeigehen. Die Krisen vorbeigehen. Du bist von der Strafe erlöst. Aber noch nicht lange dort, wo du hingehörst, verstehst du? Du bist erlöst. Der Würgeengel ist vorbei. Aber sie sind alle noch in ihrer Dacia oder in ihrem Häuschen, in ihrer Hütte irgendwo in Ägypten, im Gosenland. Ja, da sitzen sie immer noch. Jetzt musst du rausgeführt werden mit mächtiger Hand am Roten Meer, durch das Wasser durch die Wüste durch, bis du ins gelobte Land kommst. Und das dauert 40 Jahre, liebe Zeit. Da bist du nicht von heute auf morgen. Aber du bist erlöst durch das Blut des Lammes. Du bist erlöst. Vor dir liegen noch eine ganze Wegstrecke bis im gelobten Land. Da musst du noch durch die ganze trockene Wüste durch die gefährliche Wüste. Da gibt's scharfe Steine, da gibt's Schlangen, da gibt's Skorpione, da gibt's Dornen und Disteln, da musst du noch durch. Hier erlebst du eine totale Reinigung durch das Wüstenleben. Manche Leute haben Angst vor der Wüste. Nein, da möchte ich nicht hin. Ich möchte den schnellsten Weg zum Heiland. Da musst du einen kleinen Strick nehmen und dich aufhängen. Dann wirst du ganz schnell beim Heiland. Aber das bringt dir nicht viel. Ja, aber wir, nach der Erlösung, weißt du, das Erste, was ich nach meiner Taufe und nach meiner Erlösung habe gesagt, lieber Heiland, jetzt kannst du mich holen. Und er hat mich noch nicht geholt, verstehst du, jetzt sind schon über 50 Jahre vergangen, was ich da alles durchmachen musste, ein halbes Jahrhundert. Ja, vor uns liegt die Wüste. Ich muss das ganze ägyptische Denken ablegen, das ganze ägyptische Leben, wo alles geordnet ist, wo man Wasserkanäle aufmacht und zumacht. Ich muss jetzt bin abhängig vom Spätregen und vom Frühregen. Hier in der Wüste bekommen Israel das Gesetz Gottes. Hier müssen sie Prüfungen bestehen. Hier müssen sie Krisen überwinden. Hier werden sie übernatürlich von Gott versorgt und zu seinem Volk gemacht. In der Wüste ist Israel zum Volk Gottes geworden, Israel geworden. Sonst vorher waren sie Beduinen, Vagabunden, ja, Lumpen, nichts Gescheites. Aber hier sind sie, haben ein Gesetz bekommen, eine göttliche Ordnung. Hier wurden sie von der Wolkensäule übernatürlich geführt. Und sobald sich die Wolkensäule bewegte, sobald mussten sie sich mitbewegen. Hier lernten sie das übernatürliche Leben, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich bin Gott dankbar, dass ich gelernt habe und lernen durfte, in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich habe viele Lektionen gelernt. Ich bin Gott dankbar für diese Lektionen. Aber diese Lektionen sind nötig, um das Ziel zu erreichen. Um das Ziel zu erreichen. Gott selbst brachte das Volk Israel ans Ziel. Weißt du, sie haben gedacht, wir kommen gleich die Militärstraße da an Gaza vorbei. Nein, die gehen zuerst mal runter in die Wüste bis zum Sinai-Berg, dort unten zum Berg Gottes. Ja, sei getrost, auch wenn es nicht so läuft, wie es in deinem Leben laufen sollte, wenn es nur bergab geht, da verlierst du alles, da lässt du alles hier und dann trennst du dich von dem und so weiter, da musst du von dem gelöst werden, von dem noch gelöst werden. Sie sind auch von dem Schmuck der Ägypter gelöst worden. Das, du magst denken, ich habe das letzte Mal was anderes gepredigt, verstehst du, sie rissen da die Ohrringe und was weiß ich, alles weg und haben das goldene Kalb gemacht. Jetzt, Gott hat dich erlöst von den ganzen Leistungen, was du in Ägypten nachträglich als Lastenausgleich bekommen hast, wirst erlöst. Bringt nichts mehr, brauchst nicht mehr. Jetzt kommt eine andere Schönheit. Und da heißt es in der Bibel, er gab mir Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauergeist, er gab mir was Neues, was ganz Besonderes. Ja, Gott will dich tragen. Bis ans Ziel, lass dich nicht in Panik bringen durch gar nichts, egal was in der Welt passiert. Die Ägypter, die du heute siehst, hat Gott einmal gesagt zu Israel, die Ägypter, die dich verfolgen, die Ägypter, die dir zusetzen, pass auf, was passiert. Morgen um diese Zeit wirst du keinen einzigen Ägypter mehr sehen und die mussten noch einmal ans Rote Meer zurück und sie mussten sich angucken, die ganzen Leichen, die da aus dem Wasser rausgeschwemmt worden sind. Und du musst sehen, die Ägypter sind besiegt, die Ägypter sind erledigt, das sind Leichname nur noch. Bleibe fest bei deinem Gott, kleb an ihm wie eine Klette oder wie die Rebe am Weinstock. Herr, ich lass dich nicht, was soll ich ohne dich tun, ohne dich schaffe ich nicht. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Jesus hat alles verlassen, um uns zu retten. Er hat alles verlassen, um dich und mich zu retten. Und er bringt dich in den Hafen. Halleluja. Er bringt dich über die Stürme hinweg, auch wenn er wichtig ist, dass er im Boot ist bei dir. Ich habe eine gute Botschaft für dich, gute Nachricht. Weißt du, wichtig ist, dass Jesus in deinem Boot ist, in deinem Leben. Was er da macht, ist, spielt keine Rolle. Bleib bescheiden, bleib nüchtern. Er schläft. Er schläft auf dem Kissen, ist ruhig. Aber dann, als wenn du ihn weckst, dann steht er auf, Wind, sei still, Wellen, legt euch. Und plötzlich ist eine Totenstille. Er bringt dich in sich, sicher in den Hafen. Weißt du, auch ein Kleinglaube ist Glaube. Auch ein Kleinglaube ist Glaube. Das habe ich lange nicht verstanden, bis Gott mich gelehrt hat. Auch ein Kleinglaube ist Glaube. Ihr Kleingläubigen, verstehst du, wo ist denn euer Glaube? Im Boot. Hat er geschlafen, dieser Glaube. Jesus war ihr Glaube. Sie haben an Jesus geglaubt, sie haben ihm vertraut. Meister, siehst du nicht, dass wir verderben? Die Jünger waren oft kleingläubig. Ich auch, wir alle. Wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind. Wir zittern, wenn wir Probleme sehen, wenn wir da konfrontiert werden. Da haben wir Schweißausbrüche, was weiß ich, Frosch im Hals. Der Herr versteht uns, unseren Kleinglauben. Ihr Kleingläubige, er hat sie oft gescholten. Aber weißt du, ich habe eines gelernt, der Heiland, unser Gott, ist zärtlich zu den Kleingläubigen. Ja, zu den Kleinkarierten. Er hat Mitleid und Erbarmen mit uns Menschen. Er weiß, das ist alles menschlich. Würde Gott nicht existieren, würde Gott nicht hinter uns stehen, wäre Gott nicht mit uns, wären wir schon längst verloren. Auch der ängstliche Glaube, pass auf, ist Glaube. Auch der ängstliche Glaube ist Glaube. Auch der Kleinglaube ist Glaube. Ich denke nur an die blutflüssige Frau. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Und dann schleicht sie sich von hinten an und berührt Jesus von hinten. Und sie wird im gleichen Augenblick geheilt. Und dann sagt der Heiland, irgendjemand hat mich angerührt. Da ist eine Kraft ausgegangen. Wer hat mich berührt? Und da muss sie sich stellen. Verstehst du? Sie war zu ängstlich, zu eingeschüchtert, von der Männergesellschaft damals eingeschüchtert. Du kannst nicht dem Herrn von vorne begegnen, kannst höchstens von hinten begegnen. Und sie hat den Herrn berührt und so wurde heil. Vertraue dich Jesus, berühre ihn und er wird dich berühren und er wird deinen Glauben stärken, deinen kleinen Glauben. Sie hat das ganze Geld den Ärzten schon hingetragen. Das war wahrscheinlich eine Frau von Herodes. Die war reich, begütet und so weiter. Und diese blutflüssige Frau, die wurde niedergemacht. Und niemand hat ihr mehr helfen können. Keine Ärzte. Sie hat alle Ärzte aufgesucht, die damals in Palästina und in Rom wahrscheinlich gab. Und dann sagte, nur ein Arzt kann mich retten. Jesus Christus, von denen hat sie gehört. So. Auch wenn du kleinkariert bist und kleingläubig bist, Gott wird dich tragen. Gott wird dich tragen. Das Lied hat mir gestern so gut gefallen. Er wird uns tragen über das tosende Meer. Er bringt dich ans Ziel auf Adlersflügel. Adler ist der größte Vogel, den es überhaupt gibt so in der Vogelwelt. Er wird dich tragen. Wenn du ja vieles in der Bibel nicht verstehst, du musst kein Schriftgelehrter sein, kein Bibelforscher. Weißt du, du verstehst vieles nicht in der Bibel. Ist auch nicht nötig. Weißt du, ein kindlicher Glaube reicht aus, um das Ziel zu erreichen. Gott wird dich tragen. Und je kleiner du bist, desto leichter hat der liebe Gott mit dir. In aller Liebe. Glaube und vertraue ihm. Er bringt dich durch das ganze Chaos, durch die ganze Wüste, durch die ganzen Feinde ringsherum, die im Land Kanaan sind. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Selbst wenn unsere Sünde blutrot ist, sie soll schneeweiß werden. Das Blut Jesu berechtigt dich, befähigt dich, in den Himmel zu kommen. Es ist ihm egal. Weißt du, jetzt will ich etwas sagen, wo du vielleicht ein bisschen schockiert bist. Es ist Gott egal, wie tief du in der Sünde gefallen bist. Du bist ihm wichtig, so oder so. Verstehst du, er hat dich gewollt von Grundlegung der Welt. Er liebt dich aus Mitleid und Erbarmen, weiter nichts. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das Blut Jesu hat Macht, das neue Leben in dir zu vermitteln. Das Blut Jesu, ja, wenn es in deinem Leben ist, wenn Gott das Blut Jesu in deinem Leben sieht, nur ein Tropfen Blut, nicht viel, nur ein Tropfen Blut, nur dieses DNA Gottes in deinem Leben sieht, dann ist es ihm egal, wo und wie du früher gelebt hast oder wie du gelebt hast. Bei dem Schweine draußen, wie der verlorene Sohn. Ja, Gott sieht dieses göttliche DNA in dir, den Fußabdruck Gottes. Und dann sagt sie Gott, der muss gerettet werden. Mein Blutstropfen muss gerettet werden. Da muss der Bürgerengel vorbeigehen. Der ist innerlich gereinigt. Darf nicht verloren gehen. Alles, was von Gott kommt, darf nicht verloren gehen, Brüder und Schwestern. Du bist Gott viel zu wertvoll. Bis in alle Ewigkeit. Das Äußere spielt da keine Rolle. Und als ich das begriffen habe in meinem geistlichen Leben, das Äußere spielt bei Gott überhaupt keine Rolle, habe ich angefangen ganz anders zu leben, ganz anders zu denken, ganz anders zu reagieren, ganz anders zu handeln. Ja, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Das sind wir durch das Blut Jesu Christi, durch diese Gene, diese DNA in uns. Durch Jesus bin ich geadelt. Was glaubst du, ich bin zeitlang wie ein König vorgekommen als Christ. Ich habe gedacht, das ist alles machbar. Du musst nur sprechen. Aber ich habe gelernt, da brauchst du sehr viel Geduld und sehr viel Gnade, um die Wunder Gottes in deinem Leben zu erleben. Geht nicht von heute auf morgen. Aber ich habe vieles erreicht durch Geduld. Ich habe vieles erreicht. Ich bin Gott dankbar für das, was ich erreicht habe. Die große Kirche, die wir dann gekauft haben, da bin ich mal ein Dreivierteljahr um die Kirche herum marschiert. Nicht nur 7 Tage und so weiter um Jericho, sondern ein Dreivierteljahr bin ich mit meinem Auto rumgefahren. Lieber Gott, das Gebäude will ich haben. Egal, ob der Senat mir verkauft oder nicht verkauft. Und ich will für den Preis haben, was ich mir in meinem Herzen gedacht habe. Der Herr Diebken, damals der Bürgermeister hier, hat gesagt, 4,5 Millionen. Ich habe gesagt, nee, das zahle ich nicht. Und dann habe ich gebetet. Dann hat Gott gesagt, zahl denen nur den 10. Teil. 440.000. Das haben wir gezahlt. Damals nur in D-Mark. Gezahlt und die Kirche gekauft. Kein Problem. Aber ein Dreivierteljahr muss ich da rummarschieren und rumfahren und sagen, Vater, in Jesu Namen nehme ich diese Kirche ein. Wenn du etwas haben willst, du brauchst sehr viel Geld und sehr viel Gnade und sehr viel Geduld. Von nichts kommt nichts. Ja, egal wie tief du mit der Sünde verwurzelt warst, das spielt keine Rolle. Egal wie groß deine Vergehen waren, Jesus vergibt uns unsere Schuld, wenn wir nur zu ihm kommen, ihm bitten, wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Gott sagt, obwohl eure Sünden so scharlachrot sind und so weiter, werden sie weiß werden wie Schnee. Obwohl sie rot sind, sie werden purpurrot, werden sie wie Wolle sein. Verstehst du, das spielt keine Rolle beim lieben Gott. Und das ist schon im Alten Testament vom Propheten Jesaja. Obwohl deine Sünde pechschwarz sind, wie der Teufel, wie die Nacht, die dunkelste Nacht und so weiter. Durch die Gnade Gottes wirst du so weiß wie Schneewittchen. Lob und Dank. Halleluja. Ich freue mich. Verstehst du, so weiß wird mein Leben. Dein Glaube an Jesus gibt dir neues Leben. Wie viel in Aufnahmen denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Das schreibt der Apostel Johannes in der Einleitung schon. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir durch die Gnade Gottes leben, von Gott geadelt sind und dieses neue Leben von Gott haben in uns. Jesus im Glauben annehmen, nicht im Verstehen, im Glauben. Das ist der siebte Sinn. Der sechste Sinn ist Unglaube, Zweifel, sollte Gott gesagt haben. Aber der siebte Sinn ist Glaube. Ich glaube, ich weiß, ich bin überzeugt, ich bin sicher. Ja. Und wenn ich glaube und Jesus aufnehme, dann sichert Gott mich seine Freundschaft. Ich habe eine neue Identität. Er bringt mich ans Ziel, dieser liebe Gott. Im Orient. Ich habe mir eine Mühe gemacht. Ich war einen ganzen Tag und eine ganze Nacht bei den Beduinen in der Wüste Sinai. Ich wollte mal das Leben der Beduinen sehen. Wie lebt so ein Beduine? Und so ein Scheich, so Ältester da und so weiter. Da bin ich dort gewesen und der Mann hat mir was erklärt, was ich verstanden habe. Was mir klar geworden ist, dort im Orient sagt der Beduine, mein Herr, wenn zwei fremde Männer begegnen, und als wir da reinkamen, hat er was ganz Dummes gemacht, da vor dem Zelttor bricht das Brot, gibt mir ein Stück und isst selber auch ein Stück. Das muss ich essen, das Brot, das er so im Fladen gebrochen hat. Und dann habe ich gesagt, was soll das? Und dann hat er erklärt, da wird ein Stück Brot gebrochen. Das heißt, wenn du das Brot isst und ich das Brot esse, dann sind wir Freunde. Dann sind wir Freunde. Und da verstehe ich jetzt auch Abendmahl, was das Abendmahl ist. Das Abendmahl ist nichts anderes wie Brot brechen. Du isst ein Stück und ich esse ein Stück und Jesus hat ein Stück gegessen. Wir sind Gottes Freunde. Wir sind in der Freundschaft Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das begreifen. Was passiert jetzt? Er hat das Brot gebrochen. Brot brechen. Was ist Brot brechen? Brot brechen, ich komme nach Hause und wir sollen seinen Tod verkündigen, bis dass er wiederkommt. Das ist Brot brechen. Wir sind nicht mehr Feinde Gottes, sondern wir sind Freunde Gottes. Halleluja. Du darfst das Zelt jetzt betreten. Dann sagt er, jetzt kommen Sie rein. Ich habe keine Angst vor dir und ich habe auch keine Angst vor ihm, dass er mich abschlachtet. Und das ist egal, was vorher passiert ist. Wir sind Freunde. Ich genieße das Gastrecht. Und das Recht der Gastfreundschaft, es gibt Sicherheit. Verstehst du, das Brot brechen, das war das Erste, wie er mich am Zelt empfangen hat. Wir haben draußen zuerst mal uns abgemacht, ich möchte mal dafür eine ganze Nacht, einen ganzen Tag bei Ihnen bleiben. Ich will mal sehen, wie lebt man sich. Gewiss, die Beduinen sind super reich, haben sie Satellitenantenne und modern. Aber das Alte, dieses Mystische da, dieses Brot brechen, hat mich sehr stark ergriffen. Jesus macht uns frei aus der Sklaverei des Teufels. Ich muss ihm nicht mehr dienen. Halleluja, Lob und Dank. Ich bin ein freier Mensch. Jetzt kann ich machen, was ich will, in aller Liebe. Mich frei entfalten. Das ist die Freiheit. Weißt du, ich kann die Orgel hier, das Klavier zerschlagen, zerklopfen und Kleinholz machen. Oder ich kann mich hinsetzen und anfangen zu spielen und Musik draus holen. Beides, das liegt in meiner Freiheit. Das ist mein Geschäft. Ja, ich muss mich nicht mehr unterdrücken. Das darfst du nicht. Die Bibel sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt und bessert mich. Du kannst jetzt die Befehle Satans kündigen und missachten. Komm, bleib hier sitzen, du hast sowieso nichts mehr zu melden. Mir hast du nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, ein Königskind. Ich bin jetzt ein Prinz oder eine Prinzessin. Lob und Dank. Du bist in einem hohen Stand gehoben worden. Du bist geadelt worden. Der Heilige Geist gibt dir das Zeugnis, dass was deine Vorrechte sind, was deine Vorteile sind, du kannst es voll genießen. Und dann ist es egal, wie du dich fühlst. Oh Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel, ich bin in den Fort nicht mehr wert. Nein, der Papa sagt, Junge, du gehörst zu uns, du gehörst zu Hause. du darfst jetzt essen und trinken und daheim sein und lustig sein und fröhlich sein und das Leben genießen. Das Blut Jesu ist für alle Gläubigen geflossen und bei Gott ist viel Vergebung für alle Gläubigen, auch die Kleingläubigen, auch die, ja, die gar kindlich Gläubigen, für all die Gläubigen ist das Blut Jesu geflossen. Du kannst jetzt die Liebe Jesu genießen und die Liebe Jesu steuert jetzt dein Leben. Die Liebe Jesu treibt die Furcht aus deinem Leben. Gott hat dich begnadigt. Du darfst jetzt in das Zelt kommen, unter meinem Dach wohnen. Lass dir an deiner Gnade genügen. Ist für mich eine großartige Botschaft, was der Paulus hörte in der Bibel. Nicht das Gesetz, du musst leisten, du musst brav sein, du musst, was weiß ich, wie oft am Tag noch beten, wie oft die Bibel studieren und zitieren. Du kannst jetzt an seiner Gnade genügen lassen. Jeder Blutstropfen in dir soll Gott danken. Nicht nur wie der Pharisäer, ich danke dir, dass ich das mache und das mache und das mache. Nein, du schaffst es nicht, sondern das Blut Jesu Christi, diese DNA Gottes in dir, befreit dich. Gott selbst sichert dir die Vergebung zu. Er will deiner Sünde nicht mehr gedenken. Er macht das. Vergiss es. Der Herr Jesus, als er diese Ehebrecherin angehört hat und die Leute wollten diese Frau steinigen und so weiter, hat er nicht gefragt, Frau, wie oft hast du die Ehe gebrochen? Und was alles passiert ist, das hat ihn gar nicht interessiert. Wer war der Mann und so weiter? Ihm war vollkommen egal, was da passierte. Jesus sagt, auch ich verdamme dich nicht. Geh hin und sündige dich nicht. Und sündige nicht. Freue dich über deine Vergebung, wenn du niedergeschlagen bist. Oh Gott, meine Sünden sind vergeben. Sie sind versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Wenn du traurig bist, freue dich an deine Vergebung. Danke Gott, dass dir deine Sünden vergeben sind, deine ganze Vergangenheit ausgelöscht hast. Du hast eine neue Vergangenheit, neue Gegenwart und neue Zukunft. Wenn, ja, freu dich über deine Vergebung und fang an zu lachen und fröhlich zu sein und zu singen und zu tanzen, zu jubeln und zu jubilieren. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt. Du kannst gar nicht so viele Sünden begangen haben, wie er dir die Sünden vergibt. Gott bringt dich ans Ziel. Das ist meine Botschaft von heute Morgen. Du musst dich nur auf Gott einlassen, auf sein Wort einlassen, auf die Wahrheiten des Wortes Gottes, was er spricht. So wie ein Tramper. Früher habe ich viele Tramper unterwegs mitgenommen, wenn die da standen an der Straße so und gewunken haben, so mit dem Daumen. Ich habe mitgenommen, weißt du, das sind Fremde, ich kenne den nicht. Und dieser Tramper kennt auch mich nicht. Aber ich habe es mitgenommen, ich halte an und wollen Sie mitfahren? Dann hat er genickt und so weiter. Und ich habe kein großes Theater gemacht, habe ich die Leute mitgenommen. Er darf einsteigen und so ist auch im Glauben. Ich darf einsteigen. Gott nimmt mich als Tramper mit. Ich darf einsteigen und mitfahren mit ihm. Und dann muss ich gar nichts machen. Ich muss gar nichts bezahlen. Ja, ich nehme mit und dann bis ans Ziel, bis zur nächsten Station, bis zur nächsten Kreuzung. Dann lasse ich den wieder raus, wenn er will. Ja, ich darf mitfahren. Ich bin erlöst. Und deshalb, wir werden selig nicht durch Werke. Für uns Menschen ist es unmöglich, durch Werke erlöst zu sein, aus dieser Tretmühle Satans rauszukommen. Wir brauchen viel, viel, viel Gnade. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Verlass dich nur auf ihn. Er stoppt. Er hält bei dir an. Steigen Sie bitte rein. Kommen Sie mit. Verlass dich nur auf ihn. Und bleib bei ihm in der Schule. Ich habe jemanden mal mitgenommen und ich wollte den bekehren im Auto. Der wollte aussteigen. Er hat gesagt, nein, die Tür ist verriegelt. Und wir fahren bis hier im Wald. Das nützt nichts. Da müssen Sie jetzt mitfahren. Und ich habe dem Zeugnis gegeben von Jesus und dem ist es so heiß geworden im Auto. Verstehst? Vielleicht wird es ja auch manchmal zu heiß, wenn der liebe Gott dich mitnimmt unterwegs. Ja, aber ich bin Gott dankbar, dass ich mit Jesus mitfahren darf, Mitgenosse Jesu Christi sein. Und ich lerne im Glauben, lass dir an meiner Gnade genügen, sagt im Wort Gottes. Ja, wenn du in der Lage bist, A zu sagen, wenn du in der Lage bist, B zu sagen und das durchzumachst und so weiter und C zu sagen, dann kannst du auch weiter D, E, F, G sagen bis Z und so weiter, das ganze Alphabet. Das ist für mich ein großes Geheimnis. Ich habe in der Schule anders gelernt als meine Kinder. Meine Kinder, die haben im Lesebuch gehabt, Otto, Auto, verstehst du, und lauter so, verstehst du, lauter Worte, verstehst du. Ich habe mit Buchstaben gelernt. Zuerst mal habe ich O gelernt und dann, was weiß ich, A und dann die ganzen Buchstaben, die einzelnen Buchstaben. Und ich bin Gott dankbar, dass ich so gelernt habe. Nachdem ich die Buchstaben kenne, kann ich jede Sprache lesen, kann ich jedes Buch lesen, kann ich alles schreiben, weil ich die Buchstaben kenne. Und es ist wichtig, dass du die Buchstaben richtig buchstabieren gelernt hast in deinem Leben. Als ich dann nach Deutschland kam und dann habe so eine, damals gab es zu der Zeit vor 50 Jahren oder 60 Jahren, gab es keine Bibel, so im lateinischen Schrift, da gab es alles in diesen alten gotischen Buchstaben. Und ich lernte diese alten Buchstaben noch lesen. Ich bin Gott dankbar, dass ich diese Buchstaben lesen gelernt habe. A, B, C, verstehst du, auch schreiben. Und ich bin so froh, wenn ich dann Briefe von alten Omis bekommen habe. Ich konnte ihre Postkarten lesen. Ja? Wer einmal das Alphabet kann, der kann lesen und schreiben. Der versteht auch Gottes Wort, auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Lerne die einzelnen Buchstaben, nicht die ganzen Wörter. Was ist Heiliger Geist? Kein Mensch weiß, was der Heilige Geist ist. Oder Hölle, verstehst du? Lerne die Buchstaben. Nur die Buchstaben, das reicht schon aus. Erlebe durch den Heiligen Geist die Kindschaft, die Gotteskindschaft. Ja, das kommt gleich in dem Augenblick, wo du Jesus aufnimmst, plötzlich weißt du, wie sind meine Sünden vergeben, ich bin Kind Gottes. Mein Name steht im Himmel angeschrieben bei Gott. Und du darfst glauben, Gott ist mein Vater und er will das Beste für mein persönliches Leben. Und jetzt pflege die Gemeinschaft mit dem Vater. Und ja, unterbrich es nicht. Bleibe zu Hause beim Vater, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Bau ein kindliches Verhältnis auf, Papa. Hab viel Umgang mit ihm. Red mit ihm. Arbeite mit ihm zusammen. Sei deinem Vater für alles dankbar. Und ruhe in deinem Vater, in dieser Vaterliebe. Gott liebt mich. Manchmal kriege ich auch ich habe von meinem Vater Streicheleinheiten noch bekommen. Und ich bin dankbar. Weißt du, aber mein Vater hat es aus Liebe getan, hat die Tür zugemacht, hat den Gürtel rausgezogen und dann hat er mich versohlt. Und dann ist er sitzen geblieben, die Tür nicht aufgemacht. Dann hat er gesagt, Johannes, ich hab dich lieb. Weißt du, mir ist es viel schwerer gefallen, dich zu strafen. Jetzt gib mir einen Kuss, dann lasse ich dich raus. Und so bin ich gezüchtet worden. Nicht viel, aber das habe ich erlebt, das werde ich nie vergessen. Die Liebe des Vaters. Die meisten Leute denken, der Vater ist nur, der die Sachen nachschmeißt einem und so weiter. Nein, er züchtigt und straft uns manchmal. Auch das gehört zu der Vaterliebe, diese Erziehung Gottes. Ja, jeder Gläubige hat das Pfand des Heiligen Geistes, das Pfand des Himmels in sich oder bei sich. Gott hat sich verpfändet, er hat die Kaution ausgezahlt oder angezahlt hier für uns. Er hat etwas hinterlegt für dich und mich. Sein Sohn hat er uns anvertraut und jetzt müssen wir drauf leben und darauf verlassen. Er hat das himmlische Erbrecht, Jesus Christus, in aller Liebe. Und Glaube an Jesus Christus ist Heilsgewissheit. Ich weiß, mein Erlöser lebt, Lob und Dank. In der Welt sagt man immer wieder, Sehen ist Glaube, aber Sehen ist kein Glaube. Das, was ich sehe, dazu brauche ich keinen Glauben mehr. Sehen ist kein Glaube. Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, pflege Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater, den siehst du auch nicht, aber du weißt, der himmlische Vater weiß alles, was du brauchst und bedarfst. Du musst noch nicht die ganze Herrlichkeit des Himmels sehen. Glaube nur, dass Gott dich dorthin bringt, wo er dich haben möchte, in seine Herrlichkeit, dich nach Hause holt, dich aus der Bucht, wo der Wind dich abgetrieben hat, rausholt und dann machst du weiter. Meine Tochter wollte nicht mehr surfen, die hat gesagt, das ist zu gefährlich. Habe ich gesagt, nein, wir haben das angefangen und wir machen das weiter, wir haben das schon bezahlt. Wir haben schon die Schule bezahlt, jetzt musst du lernen surfen. Und sie musste wohl oder übel die Ängste überwinden. Und wir müssen auch manchmal unsere Ängste überwinden und im Geist, im Glauben, durch den Heiligen Geist surfen lernen. Halleluja. Surfen lernen. Nicht gleich aufgeben bei der nächsten Panne, bei der nächsten Übel oder bei der nächsten Schwierigkeit. Gläubige geben sich nicht auf. Glaube nur, das Werk Gottes, das Heil Gottes und so weiter wird Wirklichkeit werden. Wird Wahrheit werden, wird sich realisieren. Und nachher hat sie Spaß gehabt. Da ist sie gar nicht mehr vom Surfbrett runtergestiegen. Aber zuerst einmal Angst gehabt. Ich kann das nicht. Ich werde abgetrieben, wenn der Wind kommt. Du musst lernen zu steuern, die Segeln. Du musst lernen zu steuern. Wenn du mit den natürlichen Augen noch nicht siehst und so weiter, noch nicht wahrnimmst, das ist nicht schlimm. Du brauchst den siebten Sinn. Nicht nur mit die fünf Sinne, was du hast, den siebten Sinn. Das ist schon alles da. Du siehst noch, du hast nur die Augen sind zu, so wie du beim Maulwurf, du kommst erst ans Licht und das Licht blendet dich und dann siehst du gar nicht die Welt. Du musst sehen zuerst mal werden. Du glaubst, und jetzt, was du eigentlich nur glauben solltest, du glaubst nur, dass es einen Gott gibt oder gegeben hat, in aller Liebe. Du siehst die Schöpfung, du siehst, was er alles gemacht hat, du siehst, wie er alles steuert. Du hast schon erlebt, wie der liebe Gott dein Leben lenkt und steuert. Das hast du erlebt. Und das ist der Glaube, das zeigt schon vollkommen aus, um hier als Kleingläubiger ins Reich Gottes zu gehen. Es reicht aus, um das Ziel zu erreichen. Das ist schon Wissen. Und Wissen ist Macht, ihr Lieben. Das reicht schon vollkommen aus. Lass dich nicht von den negativen Gedanken, der atheistischen Lügen und so weiter dich da beirren. Der Teufel belügt die Menschen, es gibt keinen Gott. Wenn es keinen Gott gäbe, würden die Kommunisten nicht 70 Jahre lang gegen Gott gekämpft haben. Gott ist tot. Gegen einen Toten muss ich nicht kämpfen, 70 Jahre lang. Und noch weiter, die ganzen Atheisten heutzutage, Gott ist tot. Nein, Gott lebt und freut sich bester Gesundheit. Selbst wenn Stürme kommen und toben und so weiter, gib dem Zweifel, der Skepsis, der Unruhe und den Fragen keinen Raum in deinem Leben. Der Meister ist da. Meister siehst nicht wie Verderben. In deiner Seele trägst du den Beweis der Wahrheit, der Echtheit. Gott, es gibt einen Gott. Jeder Mensch weiß es, ob er Atheist ist oder Christ ist oder nichts ist. Verstehst du? Er weiß, es gibt einen Gott. Es muss einen Gott geben. Schon das reicht aus, um im Glauben zu leben. Gott trägt dich durch. Und Jesus sagt, ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Ich will dich nicht verlassen, steht in der Bibel, und versäumen. Ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Ja, befass dich nicht mit den humanistischen Vernünfteleien. Befass dich nicht mit diesen Dummheiten. Ignoriere sie hier rein und da raus. Deshalb hat Gott zwei Ohren gegeben, dass du auf Durchzug schalten kannst. Gib dem Argen keinen Raum, Bruder, Schwester. Das Evangelium ist eine Wahrheit, Millionen und Millionenfach bewährt. Wie viele Menschen haben es erlebt, ihr Leben geopfert, starben als Märtyrer für das Evangelium. Wie oft wurde die Bibel kritisiert, auseinandergerissen, zerfetzt, verbrannt und vernichtet. Und die Bibel existiert immer noch. Die Pforten der Hölle können es nicht überwältigen. Das muss dir logisch erscheinen. Und wenn das dir logisch erscheint, also ich bin ein logischer Mensch. Logisch kommt von Logos. Ja, von Logos. Gott gibt mir jeden Tag neue Kraft, mein Leben zu meistern und gibt mir die Gewissheit, dass ich weitermachen kann. Ja, ich falle hin, wir fallen alle mannigfaltig hin und wir stehen wieder auf, schütteln den Staub ab und machen wieder weiter. Das ist das christliche Leben. Gott bringt uns durch. Und wenn wir fallen, er steht uns beiseite und richtet uns auf. Und das macht den Teufel so fertig, in aller Liebe. Da gehen ihm die ganzen Argumente aus. Schau doch das Leben Jakobs noch ganz schnell, wie viel das Leben Jakobs anschauen. Was hat dieser Lump alles angestellt? Dieser Flüchtling da, seinen Bruder betrogen, muss nach Mesopotamien fliehen und so weiter. Er musste so viele Umwege gehen in seinem Leben, so viel Lehrgeld bezahlen. Er hat viele Fehler gemacht, seine Kinder haben sich an ihm versündigt. Den jüngsten Sohn oder den Josef damals verkauft, den Bruder verkauft. Verstehst? Was haben die alles gemacht, was hat er alles erlebt? Und dann kommt Josef und der Vater nach Ägypten und da haben sie Angst, als er sich offenbart, dieser Josef, braucht keine Angst haben. Ihr gedachtet böse mit mir, aber Gott gedachte Gutes mit euch zu tun. Verstehst? Der Teufel denkt immer wieder, den hau ich wieder rein. Den hau ich wieder in die Pfanne rein. Den ziehe ich über den Tisch. Ja, aber Gott gedenkt es gut. Nach jeder Krise kommst du gestärkt raus. Nach jeder Katastrophe wird es neu aufgebaut. In aller Liebe. Gott meint es gut mit dir, auch mit dem Vater Jakob hat er es gut gemeint, mit diesem alten Vater Jakob. Da kam alles wieder zusammen. Die Söhne, die betrogen hatten, die kamen zusammen. Da wurde alles aufgearbeitet. Auch später die ganze Geschichte, die Geschichte mit dem Esau, die war auch, lag krumm und schief, der hat Esau betrogen. Und plötzlich hat Gott die Geschichte gewendet, diese Familiengeschichte. Plötzlich kommen diese beiden Brüder, nachdem Jakob von Gott berührt wurde, kommen die zusammen, umarmen sich und küssen sich. Brüderchen, 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 Brüderchen. Wir haben uns so lange nicht gesehen, über 20 Jahre. Und du siehst, Gott bringt die Familie zusammen. Gott macht Geschichte. Gott hat alles zum Guten gewendet im Leben von Jakob, ihn ans Ziel gebracht. Aber das ist nicht alles. Gott wird auch dich und mich ans Ziel bringen. Ja, durch all die Schicksalsschläge, was auch immer gewesen sein mag. Ich habe etwas von Gott gelernt in meinem Leben. Das Wort hernach. Hernach wirst du es erfahren, als dann wirst du es erfahren, wenn du am Ziel bist, wenn du dann runterguckst und sagst, na ja, guck mal, da hat er alles gut gemacht. Die dachten böse mit mir und Gott hat es gut gemacht in auf allen Ebenen. Ich könnte euch Lieder vorsingen, wie Gott alles gut gemacht hat, in aller Liebe. Verpasst nicht das Ziel. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Das ist das Höchste, was ein Mensch überhaupt bekommen und erleben darf. Verlass dich nicht auf diese irdischen Tröster, auf diesen vergänglichen Trost. Noch schnell eine Geschichte. Ich muss die Geschichten fertig machen, sonst habe ich keine richtige Predigt gehalten. Das ist dieser Simeon, da kommt Jesus, dieser kleine Bambino kommt da rein, wird Gott geweiht. Und dann kommt der Simeon als Priester gerade, war er dran und nimmt das Baby und spürt, das ist der Messias, auf den wir gewartet haben. Und dann heißt es hier, nun haben meine Augen meinen Heiland gesehen, jetzt kann ich heimgehen, jetzt kann ich ans Ziel gehen. Ja, ich war in Italien und habe ein Häuschen gemietet, unten Neapel. Und da werde ich begrüßt von der Vermieterin und werde begrüßt und mit dem Spruch, ich habe zuerst nicht gewusst, was es ist, ich habe erst mir sagen lassen, zuerst mal ein bisschen nachgelesen. In diesem Spruch heißt es, sieh Neapel und dann stirb. Sieh Neapel und dann stirb. Weißt du, das ist ein geheimnisvolles Wort. Ich habe Neapel gesehen, ich Pompeji gesehen und die ganze Gegend gesehen. Es war eine wunderbare Gegend. Goethe ist gar nicht mehr nach Hause gegangen, als er das gesehen hat. Der ist gleich dort geblieben. Lange Zeit, verstehst du, die ganzen Italienreisen haben dort meistens geendet. Siehe Neapel und stirb. Und so weiter. Und sie wollte sagen, ja, dieser Anblick von Neapel, das wird dich faszinieren. Schöneres gibt's nicht mehr auf der Welt. Denn die Italiener haben geglaubt, dass Neapel vom Himmel gefallen ist und das Paradies dort wäre, was auch immer ist, egal. Gott wird dein Schicksal wenden, sieh Neapel und dann stirb. Und als ich dann zurückkam, dann nach Deutschland wieder, dann habe ich angefangen zu predigen, sieh Neapel und stirb. Das war einer meiner Predigten. Die Leute haben gesagt, was wird er über Neapel sagen? Ja. Und die Botschaft war, siehe Jesus und dann stirb. Siehe Jesus, den Messias, den Heiland, deinen Erlöser und dann stirbt, dann kannst sterben mit einem guten Gewissen. Wer Jesus sieht, kann alles verkraften. Das ist die Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17. Da kannst du den Antichristen, den Teufel, da kannst Babylon verkraften, den falschen Propheten, da kannst 666 verkraften, da kannst die ganze Weltentwicklung verkraften, kannst alles verkraften. Siehe Jesus und stirb. Warum viele diese Welt nicht verkraften? Sie haben Jesus noch nicht gesehen. Es ist eine Gnade, Jesus zu sehen, Jesus zu hören. Eine Gnade. Wenn du es einmal gesehen hast, bist nicht mehr derselbe Mensch. Ja, die meisten evangelischen Christen, die sehen nur den Gekreuzigten. Jesus, den Gekreuzigten. Nein, ich sehe Jesus nicht mehr, den Gekreuzigten. Für mich ist das Kreuz leer. Kein Korpus mehr dran am Kreuz, wie die bei den Katholiken. Jesus ist vom Kreuz abgenommen worden. Er ist ins Grab gelegt worden und er ist auferstanden und er lebt. Und er lebt nicht nur, er ist in den Himmel gefahren und er sitzt oben am Thron Gottes und regiert und vertritt mich und dich und uns alle miteinander und so weiter. Und er wird wiederkommen, dieser Jesus, dieser auferstandene Jesus, der wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. Paulus sagt, wäre Jesus nicht auferstanden, dann nützt die ganze Kreuzigungspredigt nicht, das Kreuz nützt nichts und alles, das nützt alles nicht. Er ist auferstanden. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Kreuzigen kann sich jeder lassen, aber auferstehen kann nicht jeder. Gott will dich heute segnen, deine Augen öffnen, sieh den verherrlichten Jesus Christus, der zum Vater aufgestiegen ist. Wenn du Jesus siehst, sieht dein Leben total anders aus. Da siehst du nicht mehr diese ganzen kickerles Zeug da. Dann kannst du gehen, so wie der Simeon, meine Augen haben den Heiland gesehen, sieh Neapel und stirb. Ja, das ist das Geheimnis des Glaubens. Und du kannst dann das Lied der Erlösten singen, wie es in der Offenbarung heißt, der uns geliebt hat und von unseren Sünden in seinem eigenen Blut gewaschen hat und uns zu Königen und Priestern zu Gott, vor Gott gemacht hat und seinem Vater und so weiter. Und in ihm ist die ganze Herrlichkeit Gottes enthalten. Sieh Jesus und stirb. Noch, mein Herz ist so voll. Heute Morgen bin ich schon um 4 Uhr aufgestanden und gebetet und Gott hat mich inspiriert. Ich habe von einem alten Prediger gelesen, der einmal sagte, wenn ich die Weisheit Salomos hätte, die Geduld des Johannes, die Sanftmut des Moses, die Kraft des Simsons, den Gehorsam eines Abrahams, wenn ich das Mitgefühl von einem Josef hätte oder die Tränen von einem Jeremia, die prophetische Stimme eines Elias, den Mut eines Daniels, oder die Größe des Johannes des Täufers, die Ausdauer und Liebe des Apostel Paulus würde mir nicht viel nützen. Ich würde das Ziel nicht erreichen. Ja, nur mit Jesus erreichen wir das Ziel, Geschwister. Siehe Jesus und stirb. Dann kannst du gut sterben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Augen geöffnet hast für Jesus. Er ist der wahre, einzige Retter. Er bringt uns ans Ziel und der Heilige Geist hält uns auf Kurs. Vater, benütze diese Predigt heute Morgen noch für viele Menschen zur Orientierung. Wir leben in der Endzeit. Hilf ihnen, dass sie erkennen, wie sie sich verhalten sollen. Gib ihnen Weisheit, lieber Vater im Himmel, und hilf uns, allmächtiger Gott, dass wir noch lange diese Botschaft verkündigen können und noch viele Menschen, erreichen, und mach viele Menschen willig, dass sie uns helfen im Gebet und Spenden und Gaben und so weiter, diese Arbeit zu tun. Segne, oh Gott, das Werk, das wir hier tun, in Jesu Namen. Halleluja, Vater, und segne all die, die es unterstützen. Amen.